Also mein Buch heißt ja Die Gesellschaft der Singularitäten zum Strukturwandel der Moderne ist der Untertitel. Und genau darum geht es mir auch in dem Buch. Also es geht darum, eigentlich einen Ansatz einer Theorie der Moderne zu liefern. Also die Frage, was ist eigentlich das Moderne? Der Moderne ist ja eine ganz klassische und grundsätzliche Frage der Soziologie, vielleicht sogar die grundsätzliche Frage der Soziologie. Und das beschäftigt mich in dem Buch, also eine neue Interpretation, könnte man sagen, der westlichen, also der europäischen und nordamerikanischen Moderne, wobei mich dann aber besonders interessiert, was sich dann in der Spätmoderne, also in den letzten Jahrzehnten, also seit den 1980er Jahren, verändert in der Moderne. Also das ist der Strukturwandel in der Moderne und dafür muss man aber natürlich den Blick auch zurückrichten, also auf die Geschichte der Moderne insgesamt. Und tatsächlich, also meine Leitthese in dem Buch ist, also was eigentlich das Ungewöhnliche auch der modernen Gesellschaft seit ihrer Entstehung Ende des 18. Jahrhunderts ist, dass sie in einer großen Radikalität auf der einen Seite eine soziale Logik des Allgemeinen forciert und dass sie mit ebenso großer Radikalität eine soziale Logik des Besonderen forciert. Und was ich damit meine, ist soziale Logik des Allgemeinen. Das ist eben das Ideal der Moderne, in dem es um Gleichheit geht, in dem es aber auch um Standardisierung geht, in dem es darum geht, die Dinge gleich zu machen und gleichförmig zu machen, also sie gewissermaßen an einem allgemeinen oder sogar universalen Maßstab zu messen, also von den Gleichheitsforderungen der Französischen Revolution bis hin zu der Standardisierung der Produkte in der Industrialisierung. Es gibt viele verschiedene Versionen dieser Logik des Allgemeinen. Und diese Logik des Allgemeinen ist, denke ich, ganz zentral, also um die Moderne, um diese Maschine der Moderne, gerade auch der industriellen Moderne im 20. Jahrhundert zu verstehen. Und dann gibt es aber, und das ist das, was ich betone, eigentlich von Anfang an auch eine gegensätzliche Logik, also die Logik, soziale Logik des Besonderen oder des Singulären, des Einzigartigen. Und damit meine ich, man könnte sagen, eine Art radikalisierten Individualismus. Also es ist mehr als nur Individualismus, es geht nämlich um eine Prämierung von Einzigartigkeit, ob es um die Einzigartigkeit von Individuen geht, aber auch die Einzigartigkeit der Dinge, der Kollektive, der Orte, der zeitlichen Einheiten. Und diese radikale Orientierung an Einzigartigkeit, wenn man das versucht, auch mal kulturhistorisch zurückverfolgen, spielt die Romantik eine große Rolle um 1800. Also die Romantik forciert an dieses Ideal einer radikalen Singularität. Und das war aber zunächst eine Gegenkultur. Also diese Orientierung an der Einzigartigkeit gab es immer in der Moderne, aber man könnte sagen, als so eine Art Kritik auch an der Logik des Allgemeinen, auch als eine künstlerische Kritik, eine ästhetische Kritik, teilweise auch eine politische Kritik. Und das war aber immer sozusagen nur ein Gegenpart, also etwas, was dem anderen untergeordnet war, also der Logik des Allgemeinen untergeordnet war. Und das ändert sich nun in den letzten Jahrzehnten. Das ist die These, die ich in dem Buch verfolge. Also was sich ändert seit den 1970er, 80er Jahren ungefähr, also mit dem, was manche Postmoderne genannt haben, was ich jetzt hier Spätmoderne nenne, ist, dass diese Logik der Einzigartigkeiten eigentlich immer mächtiger wird, immer wichtiger wird und auch immer strukturbildender wirkt in der Gesellschaft. Also man prämiert nicht mehr das Allgemeine, sondern das Singuläre. Das erwartet man auch von den Individuen in ihrem Alltagsleben. Man erwartet es in der Ökonomie, auch in der Politik. Also überall geht es nicht mehr so sehr um das Allgemeine, sondern mehr um das Besondere, was nicht heißt, dass die Logik des Allgemeinen verschwunden wäre. Die gibt es weiterhin im Hintergrund. Aber das Verhältnis zwischen diesen beiden Logiken hat sich verändert. Und meine These ist eben, dass man im Grunde unsere spätmoderne Gegenwart nur wirklich verstehen kann in verschiedensten Bereichen, wenn man sich anschaut, wie diese Logik der Singularisierung funktioniert. Die Frage stellt sich ja, also warum wird denn die Logik der Singularitäten seit den 70er, 80er Jahren so viel stärker, als sie vorher war? Also was sind die entscheidenden Motoren des sozialen Wandels? Und da identifiziere ich tatsächlich drei. Also es gibt nicht nur eine Ursache dafür, das wäre zu kurz gegriffen, sondern es gibt mindestens drei. Also einmal gibt es eine eine ökonomische Triebkraft, ganz ohne Zweifel, die diese Logik der Singularitäten vorangetrieben hat. Ein französischer Soziologe, Lucien Capek, Wirtschaftssoziologe, hat ja von der Ökonomie der Singularité gesprochen, und ich knüpfe auch an Capek gehe da auch noch mal etwas drüber hinaus. Und der Hintergrund ist eben, dass man tatsächlich sehen kann, in den 70er Jahren, 80er Jahren, ist eigentlich die Massenproduktion, die ökonomische Massenproduktion, wie sie die industrielle Moderne und die Industrieökonomie geprägt hat, in vieler Hinsicht sind die Wachstumsmöglichkeiten erschöpft. Also wenn der Kapitalismus weiter expandieren will, dann muss er sich gewissermaßen auf die Singularitätsgüter stürzen. Die hat es zwar vorher auch schon gegeben, also etwa im Kunstbereich, wenn man an die Filmindustrie denkt oder die bildende Kunst, aber das waren ja winzige Nischen. Und nun werden aber die Singularitätsgüter für den spätmodernen Kapitalismus immer wichtiger, sei es, ob es um den Tourismus geht oder ob es um dingliche Güter geht, um es die Ernährung geht, um das Design geht, also überall werden die Singularitätsgüter, die sind attraktiv, sie erscheinen attraktiv. Man kann damit auch Konsumenten erreichen, neue Konsumentenschichten erreichen. Da spielt dann auch die Creative Economy eine wichtige Rolle. Da spielt der kulturelle Kapitalismus eine wichtige Rolle. Also der gesamte ökonomische Komplex ist einer, der massiv auf Singularitätsgüter setzt. Und insofern, also ohne diese ökonomische Triebkraft könnte man die Singularisierung sicherlich nicht verstehen. Aber es ist nicht nur die Ökonomie. Also ich würde mich dagegen so einen vereinfachten Ökonomismus wenden, der immer alles nur auf den Kapitalismus zurückverfolgt. Der spielt da eine wichtige Rolle, aber es gibt auch noch andere Faktoren. Und der zweite Faktor, auf den ich im Buch ja auch näher eingehe, ist die Digitalisierung. Das ist ja ohnehin auch für uns die große Frage, wie interpretieren wir die Digitalisierung? Das beschäftigt uns ja jetzt schon seit einigen Jahrzehnten. Das ist ja etwas grundsätzlich Neues, diese Technologie, aber was bedeutet sie eigentlich auch für die Gesellschaft? Und meine These ist, dass tatsächlich, wenn man näher hinschaut, die Digitalisierung ein Motor der Singularisierung ist. Vereinfacht gesagt, das Internet funktioniert als eine große Aufmerksamkeitsökonomie, in dem die Differenzen zählen, also um dort überhaupt sichtbar zu werden, um dort Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und am Ende vielleicht sogar Wertschätzung, muss man besonders sein. Also man muss etwa in den Social Media, auf seinen Instagram-Accounts eben immer wieder neue Fotos aus seinem interessanten Leben posten, also um eine Singularität zu markieren, und die wird ja möglicherweise auch durch Likes valorisiert, also anerkannt. Also wenn man einfach nur das Gleiche produziert wie die anderen auch oder das Gleiche zeigt wie die anderen auch, bleibt man im Internet letztlich unsichtbar. Also insofern ist auch die Digitalisierung ein Motor der Singularisierung und führt auch dazu, dass wir alle als User des Internets uns immer mehr darin trainieren, man könnte sagen, auch für Singularitäten sensibel zu werden. Das interessiert uns. Also wir sehen es auch auf unseren Bildschirmen, Smartphones tagtäglich gewissermaßen, und so betrachten wir dann am Ende auch die Welt insgesamt. Das gibt noch weitere Faktoren, was die Digitalisierung angeht, aber ich nenne jetzt erstmal nur diesen Aspekt der Aufmerksamkeitsökonomie. Und dann haben wir aber noch einen dritten Faktor, der auch ganz zentral ist, um den Strukturwandel zur Singularisierung zu verstehen. Und das ist ein weiteres ein soziokultureller Faktor. Ich hatte vorhin ja schon die Romantik genannt. Und das ist ja tatsächlich rein ideenhistorisch oder diskurshistorisch ein ganz entscheidender Hintergrund, um überhaupt diese Motivation zu verstehen, warum wir in der westlichen Moderne so am Singulären interessiert sind. Also weil wir uns davon erhoffen, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, das authentische Ich. Und das, wie gesagt, war immer so eine nebenlaufende Strömung in der gesamten Geschichte der Moderne und ist dann aber seit den 60er, 70er Jahren in vieler Hinsicht auch, könnte fast sagen, massentauglich geworden. Auf jeden Fall, das, was vorher eine Gegenkultur war, ist dann zum Mainstream geworden. Also man sprach ja auch schon in den 70er Jahren, es gibt ein Buch eines amerikanischen Politologen, Ronald Inglehart, The Silent Revolution, also die stille Revolution, wo er ja darauf hingewiesen hat, also schon in den 70ern, es gibt da einen zentralen Wertewandel. Er sagte dann zum Postmaterialismus, man könnte auch sagen zu Selbstentfaltungswerten und Selbstverwirklichungswerten. Und was eben für diese Werte charakteristisch ist, ist die Erwartung auch der Individuen an ihr Leben, dass in ihm, könnte sagen, viele singuläre Dinge passieren. Also es reicht nicht mehr für mich, ein Leben zu führen wie alle anderen auch, also ein sozial angepasstes Leben, sondern irgendwie ein Leben, das mir gemäß ist, das zu mir passt und in dem ich eben auch immer wieder neue, interessante Dinge erlebe, eben singuläre Dinge erlebe. Und das wird dann auch zu einer zentralen Erwartung der Individuen an ihr Leben. allerdings auch nicht von allen Individuen in der Gesellschaft. Also wenn man jetzt soziologisch noch mal schaut, wer ist vor allem die soziale Trägergruppe dieses Wertewandels, dann ist das, sind es vor allen Dingen die sehr gut gebildeten, die hochgebildeten, die Akademikerinnen und Akademiker, also das, was man die neue Mittelklasse nennen kann. Und die expandiert ja auch gerade seit den 70er, 80er Jahren. Das ist eine Gruppe, die immer größer wird, die häufig auch in den Metropolregionen lebt, die auch häufig in der Wissensökonomie arbeitet und die so einen Lebensstil versucht zu führen, in dem Einzigartigkeit eine große Rolle spielt, ob es jetzt um die Kindererziehung geht, ob es um den eigenen Konsum geht, ob es um die darum geht, wo man wohnt, mit wem man lebt und so weiter, oder auch was man arbeitet, warum man in einem bestimmten Bereich arbeiten will. Also überall ist eigentlich dieses Lob der Einzigartigkeit in der neuen Mittelklasse also ein wichtiger Maßstab. Und so haben wir jetzt also drei Faktoren, könnte man sagen, also einen ökonomischen Faktor, einen technologischen Faktor und einen soziokulturellen Faktor, die eigentlich in der gleichen Zeit entstehen, zunächst auch teilweise unabhängig voneinander entstehen und die sich dann aber miteinander verzahnen und dann eben, also die Verzahnung von neuer Mittelklasse, von Digitalisierung und von kulturellem Kapitalismus, und diese Verzahnung bringt dann eine Stärkung der Logik der Singularitäten hervor. Also man fragt sich ja einmal, was sind die Ursachen der Singularisierung, was sind die Strukturen der Singularisierung, und man fragt sich natürlich auch, und das frage ich mich auch in dem Buch, was sind die Konsequenzen, also die Folgen der Singularisierung. Und ein Feld, wo das natürlich sehr interessant wird und auch sehr aktuell und brisant, ist natürlich das Feld des Politischen. Also dazu könnte man eine Menge sagen, also auch wie die Politik in den letzten Jahrzehnten, seit den 80er Jahren, also gerade auch die liberale Politik, die neoliberale Politik, aber auch die progressiv-liberale Politik, sehr stark auch von also vom Wandel zugunsten der Singularitäten beeinflusst ist. Was ich vor allen Dingen aber auch betonen will, ist, dass man eigentlich diese neue Polarisierung, die wir ja erleben in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahren, auch mit dem Aufkommen des Populismus, also vor allem des rechten Populismus, dass wir diese neue Polarisierung eigentlich gut verstehen können, wenn wir eben uns auch diesen Strukturwandel anschauen, den ich in dem Buch unter die Lupe nehme. Wir hatten ja gerade von der neuen Mittelklasse gesprochen, und die neue Mittelklasse ist nun tatsächlich, könnte man sagen, auch in vieler Hinsicht die Trägergruppe eines politischen Wandels. Also eines politischen Wandels, der in mancher Hinsicht auch jenseits von links und rechts sich bewegt, also mit diesen alten Kategorien gar nicht unbedingt zu fassen ist. Und die neue Mittelklasse ist in vieler Hinsicht eben Träger auch einer politischen Bewegung zugunsten eines Liberalismus im weitesten Sinne, also sowohl eines ökonomischen Liberalismus als auch eines progressiven Liberalismus, also ein Liberalismus, in dem es also um das Kosmopolitische geht, in dem man auch zum Beispiel für die Globalisierung ist, in dem man auch für kulturelle Diversität ist, in dem man aber auch für ökonomischen Wettbewerb ist und Leistungsfähigkeit, Handelsfreiheit und so weiter. Und wir haben also in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine Stärkung dieser Richtung im politischen Feld, gerade getragen von der neuen Mittelklasse. Und nun haben wir aber mittlerweile ja auch schon eine Gegenreaktion darauf. Und da kommen natürlich auch gerade die sozialen Gruppen ins Spiel, die nicht von der Transformation, von dem Strukturwandel der Moderne profitieren. Also der Strukturwandel der Moderne ist ja auch einer in Richtung Postindustrialisierung, auch einer Richtung Deindustrialisierung. Und es gibt natürlich auch soziale Gruppen, die darunter leiden unter dieser Entwicklung, also die man ja teilweise auch in der Literatur unter dem Begriff der Modernisierungsverlierer zusammenfasst, also die traditionelle Mittelklasse, die ländliche traditionelle Mittelklasse, auch die eine neue prekäre Klasse in den Großstädten, die nun nichts mit, also die nicht, also nicht auf der Sonnenseite der Singularitäten stehen, sondern auf ihrer Schattenseite gewissermaßen, die auch in Berufen teilweise arbeiten, die eben nicht als singulär anerkannt sind, sondern die eben austauschbar erscheinen und entsprechend wenig anerkannt sind. Und da ergibt sich eben auch sozialstrukturell eine neue Polarität, also zwischen Gewinnern und Verlierern der spätmodernen Gesellschaft. Und diese Polarität drückt sich mittlerweile auch im politischen Feld aus, also zwischen den im weiteren Sinne liberalen Kräften und den im weiteren Sinne populistischen Kräften. Das sieht man ja auch, denke ich, hier in Frankreich. Man sieht es auch in den USA sehr stark. Also in vielen westlichen Gesellschaften ist das ja sichtbar. Ja, das ist sicher die Frage, die sich auch am Ende des Buches für mich stellt. Wie ist das Ganze zu bewerten und wie geht es jetzt weiter? Also ich denke, dass in vieler Hinsicht die Singularisierungslogik ja auch ihre Vorzüge hat. Also sie bedeutet ja auch für die Individuen, die in ihr Leben auch ein möglicherweise reichhaltigeres Leben, auch erfüllteres Leben. Aber die Schattenseiten der Singularisierung sind mittlerweile ja auch sehr deutlich geworden. Und dann denke ich gerade auch an die Polarisierung, über die wir gerade sprachen. Aber auch daran, dass man sagen kann, also möglicherweise ist das Pendel zu sehr in die andere Richtung, also in die Singularisierungsrichtung mittlerweile geschlagen, sodass das, was man das Allgemeine nennen kann, also in vieler Hinsicht fragil geworden ist. Also um ein einfaches Beispiel zu geben, staatliche Infrastrukturen, also öffentliche Infrastrukturen sind ja sehr unspektakulär und sind ja auch ein Ort des Allgemeinen, also ob das jetzt das Gesundheitswesen ist, das Bildungswesen, der Verkehrsbereich und so weiter, Energieversorgung. Und diese öffentliche Infrastruktur ist ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich in allen westlichen Gesellschaften massiv vernachlässigt worden. Das erschien nicht notwendig, das erschien nicht spektakulär. Man hat sich um Wettbewerbsfähigkeit, um Differenzen und Singularitäten bemüht, aber nicht so sehr um diese allgemeine Infrastruktur. Und ich denke, dass das aber mittlerweile immer deutlicher geworden ist. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch immer mehr eine Kritik, und zwar jetzt nicht nur von Seiten des Populismus, sondern auch von anderen Seiten, daran, dass im Grunde auch gerade im politischen, aber auch möglicherweise im kulturellen Feld, man diese Logik des Allgemeinen jetzt zu sehr vernachlässigt. Und es gibt ja mittlerweile auch Gegenbewegungen. Ich denke zum Beispiel daran, solche Diskussionen, wie wir sie auch international haben, im Sinne eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das wäre ja eine ganz andere Logik. Da geht es dann wirklich nicht mehr um Prämierung von Besonderheit, sondern im Grunde um so eine Art allgemeine Grundversorgung. Oder auch, wenn es um die Bereiche wie die öffentliche Infrastruktur geht oder auch wenn es um den Bereich der Reaktion auf den Klimawandel geht. Der Klimawandel ist ja eine im wahrsten Sinne des Wortes allgemein, also eine universale Herausforderung, wo sich dann eben die Frage stellt, ob es dort eben auch eine allgemeine Antwort darauf geben muss. Und das ist eigentlich in dieser Logik der Besonderheiten nicht mehr wirklich zu fassen. Und das ist vielleicht auch so eine Paradoxie, die wir im Moment, denke ich, immer noch erleben, dass wir sagen können, also wir haben eine Gesellschaft erreicht, die so singularistisch ist, wie wahrscheinlich keine vor ihr bisher in der Geschichte der Moderne, und die gleichzeitig jetzt aber mit einer Herausforderung konfrontiert ist, die so allgemein und global ist wie keine vor ihr, nämlich die Herausforderung des Klimawandels.